Willkommen zur Evangeliumsandacht am 16. Juni 2024. Das Thema ist die Frage nach dem Verlorensein und Gehen und dem Wiederfinden. Letztlich auch um die Frage, wie man aufeinander zugeht. Lukas 19,10: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wir singen nun vom Lied Jesus, meine Freude, den Vers 1.
Zu meiner Freude, meines Herzens Heide, Jesu meine Ziel. Ach, wie lang, ach lange, ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts als Liebes werden.
Hören wir zunächst auf Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag, Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, der Herrschaft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzigkeit und gnädig ist des Herrn gut, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht unsere Missentaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns fern sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskinder bei denen, die seinen Bund halten und gedenkt an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ein Gebet, Autor unbekannt. Du barmherziger Gott, mit Herz und Verstand wollen wir dich loben. Und wir wollen dich preisen. Wir wollen daran denken, du bist gut. Du hältst uns nicht vor, was wir getan haben. Du trägst uns nicht nach, was wir versäumt haben. Barmherziger Gott, groß ist deine Treue, soweit der Himmel reicht, so unendlich ist deine Liebe. Amen. Das Lukas-Evangelium, 15. Kapitel, die Verse 1 bis 3, 11b und bis 32, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es nahten sich ihm aber Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er aber sagte zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der Jüngere alles zusammen und zog in ein fernes Land und brachte dort sein Erbteil mit Prassen durch. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und als er weit noch entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu den Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen Knecht und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen, dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete, sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater sprach aber zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Wir singen nun vom Lied Jesus nimm die Sünder an, die Strophen 1 und 2.
Jesus nimmt die Sünder an, sage doch des Trost vor allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann, Jesus nimmt die Sünder an. Keiner Gnade sind wir wert, doch hat in seinen Worten eidlich sich dazu erklärt, sehet nur die Gnadenpforte, ist hier völlig aufgetan, Jesus nimmt die Sünder an.
Gedanken zu dem Gleichnis des sogenannten verlorenen Sohnes. Warum sind eigentlich die, die entfernt sind, immer die Geliebteren und nicht die, die zu Hause sind und die ganze Arbeit machen? Diese Frage stelle ich mir immer wieder, wenn ich mit älteren Menschen oder Familien mich unterhalte. Häufig sind die, die die Eltern pflegen, im Gegensatz zu denen, die nur einmal oder zweimal im Jahr zu Besuch kommen, von den Eltern weniger geachtet. Warum ist das, was entfernt ist oder scheinbar verloren erscheint, wichtiger als das, was man hat? Gerade im Blick auf die Frage von Erbe und Nichterbe spielt das häufig eine Rolle. Wenn es darum geht, zu erben, will jeder seinen gleichen Anteil haben, unabhängig davon, welche Leistungen vorher einzeln, zum Beispiel für den zu Vererbenden, erbracht wurden. Warum geht es darum, vor dem Erbe sich für die eigenen Eltern einzusetzen, gerade nicht darum, wenn es ums Erben geht? Der heutige Bibeltext zeigt eigentlich, dass es auch bei Gott so sein muss. Denn das Gleichnis vom verlorenen Sohn, so genannt, ist bekannt. Der Sohn, der in die Ferne zog und sein Erbe dabei verprasste, kommt geschlagen und getreten zurück, weil er pleite ist. Und der Vater behandelt ihn wie ein König und setzt ihn wieder scheinbar als Erben ein. Der zu Hause blieb, ist gearscht. Anders kann man das nicht sagen. Und wer diesen Text wirklich nochmal lesen sollte, sollte das gerne bei Lukas 15, 11 bis 32 tun. Ist Gott wirklich so ungerecht, wenn man meint, dass der Vater hier für Gott als Beispiel genannt wird? Also, dass er sich der menschlichen Gerechtigkeit komplett zu verschließen scheint? Oder müssen wir Gott retten vor der menschlichen Gerechtigkeit, weil er den Fehler gemacht hat, wie der Vater, dem Sohn das Erbe zu geben und irgendwie dabei den Fehler gemacht hat, anstatt zu sagen, geerbt wird erst, wenn ich tot bin. Seltsame Fragen. Und natürlich könnten wir im Blick auf Gott theologisch argumentieren, dass die Gerechtigkeit Gottes keinen Unterschied zwischen daheim und in der Ferne macht. Aber es ist ja nicht so. Der Vater macht sehr wohl einen Unterschied. Und schließlich ist dieser, der ihn verletzt, das Erbe verprasst hat, der Sohn derjenige, der auch noch das Mastkalb bekommt. Warum hätte es nicht, wie zu Recht der ältere Sohn sagt, für eine Fete für seine Freunde ausgewählt werden können? Nein, die Freude ist nur dann, wenn das Ferne wiederkommt, anstatt was zu Hause blieb, dabei ist. Und so wird das Mastkalb von seinem Bruder und seiner Wiederkunft aufgefressen. Eine heile Welt, oder? Und das Mastkalb ist ja nur ein Sinnbild für das, was wir alle kennen. Wer hat denn das bekommen? Bin ich gleich behandelt worden? Der wurde begünstigt, die wurde begünstigt. Es wäre mal interessant, diese Geschichte aus der Sicht des Mastkalbes zu erzählen, oder? Und im Übrigen, bei Vegetariern wäre das nicht passiert. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Illusion. Wie auch immer man die Geschichte Jesu nach Lukas deuten will, die Geschichte bleibt skurril, und ist nur dann super, wenn man so einen Schlendrian wie diesen Bruder, der sein Erbe verprasst, als einen Intelligenten ansieht. Möglicherweise geht es hier um den Willen oder der Umkehr des Sohnes, der eben verloren war, und zwar darin, dass er sich auf den falschen Weg gemacht hat. Der für seinen Lebensunterhalt bei seinem Vater quasi wie ein Knecht gehalten wird, tja, was hat der von seinem Leben? Und dieser in der Fremde musste sicher durch tiefe Tiefen hindurchgehen, nachdem der Luxus am Ende war, Säue, unreine Tiere im jüdischen Denken zu hüten, eine Erniedrigung sondergleichen. Und diese Erniedrigung scheint auch die Umkehr zu bedeuten. Und dennoch ist diese Einsicht des Schmarotzersohnes, ich nenne das bewusst so, nicht unbedingt verständlich für den, der zurückbleibt. Genauso wie das Unrecht, das der Vater an dem Zurückgebliebenen tut. Im Gleichnis oder auch bei den Eltern ist es häufig so, dass das Alltägliche in seinem Alltag ausgeblendet wird. Es ist einfach da. Nur das Außergewöhnliche wird irgendwie außergewöhnlich auch betrachtet. Und es gerät, und das ist die Gefahr, in einen besonderen Fokus, der alles andere verblassen lässt. Die Pflege, das Dasein, das angerufen werden können, das Vorbeikommen, da zu sein. Aber anstatt das Besondere in den Vordergrund zu schieben, sollte es vielleicht der Alltag sein, oder? Vielleicht wäre dies als Interpretation möglich, denn Jesus will deutlich machen, dass die Rückkehr zum Alltäglichen den Platz für Freude auch in der Zukunft ermöglicht. Also es geht nicht um die Rückkehr und die Feier, sondern das, was verloren ist, wieder im Alltag ankommt. Inwieweit wir dabei noch Platz haben für die, die da sind, tja, das ist in diesem Gleichnis eine andere Frage. Wie beschwerlich das Zuhause ausharren ist, während die Geschwister in die Welt hinausreisen und ihren eigenen Alltag irgendwie im Luxus leben, das sollte nicht aus dem Blick geraten. Denn wer permanent nach den Sternen greift, wird so, denke ich, die Kernaussage, wenn man sie überhaupt hören will, in dieser Perikope folgender sein. Der, der nach den Sternen greift und nicht den Alltag sucht, verliert sich letztlich darin selbst. Er landet ganz unten bei den Säuen und hat nichts. Weder die Ferne noch das Geld machen glücklich, wenn man den Alltag und die Heimat verliert. Das Ärgerliche daran ist, wie man als Alltägliches behandelt wird. wenn das Besondere wieder da ist. Und das erleben wir alle, sofern wir unseren Alltag dadurch verlieren, dass die eigenen Eltern gehen, sterben und der Alltag mit ihnen verloren geht. Letztlich gehen auch wir und verlieren den Alltag in unserem Leben. Und die Hoffnung ist aber, und das ist das, was mir diese Botschaft irgendwie doch noch zugänglich macht, ist, dass wir am Ende das, was kommt, lebensfreudig begrüßen dürfen. Nicht der Tod ist die Freude, sondern der Weg zum Alltag bei Gott. Und ich muss gestehen, nur so kann ich dieses Gleichnis überhaupt angemessen verstehen. Amen. Wir singen nun vom Lied Gott sei Dank durch alle Welt. Die Strophen 1 und 4.
Gott sei Dank durch alle Welt, der sein Wort beständig hält und der Sünder Trost und Rat zu uns hergesendet hat. Sei willkommen, o mein Heil, hier Hosianna, o mein Teil, richte du auch eine Bar hier in meinem Herzen ab.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit deiner Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun vom Lied Nun lob mein Seel den Herrn, die Strophe 1.
Nun lob mein Seel den Herrn, was in mir ist, den Namen sein. Sein Wohltat tut er mir Herren, vergiss es nicht, o Herze mein, hat dir dein Sünd vergeben und heilt dein Schwachheit groß. Er rett dein armes Leben, nimmt dich in seinen Schoß. Mit reichem Trost beschüttet, verjüngt dem Adler gleich. Der Herrschaft recht behütet, die Leiden in seinem Reich.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, eleison.